Willkommen bei Mindshift, der Podcast aus dem Montessori-Bildungshaus Hannover. Mein Name ist Katharina Königer, ich bin Geschäftsführerin des Hauses und euer Podcast-Host. Ich glaube ganz fest daran, dass wir immer etwas lernen können. Und deshalb frage ich meine Gäste immer als erstes, was hast du heute gelernt? Ich freue mich heute mega, mega doll, dass Laurenz es geschafft hat, an einem Sonntagmittag hier in Hannover anzukommen tatsächlich. Und Laurenz ist unser Transformationsbegleiter von Schule im Aufbruch, kennt uns jetzt schon seit anderthalb Jahren oder sogar ein bisschen mehr. Ich freue mich, dass wir über Führung sprechen, über Veränderung und über das Lernen und was passiert, wenn Schulen beginnen, sich als lernende Organisation zu fühlen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Laurenz, was hast du heute gelernt?
Ich habe eine ganze Menge heute schon gelernt. Es ist mittags. Ich bin mit der Bahn von Münster angereist, tatsächlich angekommen. Das sind große Lernfelder im Moment. Aber ich habe auch schon was von einem Hund heute gelernt. Okay. Die Geschichte ist ein bisschen lustig, aber ich erzähle sie einfach mal. Ich habe bei Freunden übernachtet und die haben einen Hund. Und in der Morgendämmerung hatte ich das Bedürfnis, mir ein Glas Wasser zu holen. Und der Hund und ich, wir begegneten uns im Flur. Und er hat offenbar mich als nicht dazugehörig erachtet. Und ich flüchtete mich in die Gästetoilette.
Okay.
Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Und habe die Tür nochmal aufgemacht. Der Hund knurrte. Und es ist ein großer Hund. Und ich dachte, okay, ich bleibe jetzt hier. Der Rest im Haus schlief noch. Und dann habe ich meditiert. Und in früheren Zeiten hätte ich, glaube ich, mich geärgert, hätte vielleicht sogar versucht, jemanden wach zu machen durch Rufen. Mein Handy habe ich natürlich nicht mitgenommen. Oder hätte richtig Angst entwickelt. Mhm. Auf jeden Fall alles Dinge, um irgendwie zu vermeiden, diese Situation einfach anzunehmen. Und ich glaube, ich habe festgestellt, es ist nicht schlimm. Irgendwann wird jemand aufwachen und dann wird sich's auflösen. Und der Hund und ich, wir haben uns auch wieder vertragen.
Also, und du bist hier.
Und ich bin tatsächlich hier, ich bin nicht aufgefressen worden. Und genau.
Jetzt ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, wie lange hast du meditiert?
Ich weiß es nicht ganz genau, schätzungsweise eine Stunde. Oh. Also es dämmerte und später war es dann richtig hell und gegen 8. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, als ich da durchs Haus gestapft bin.
Schön, dass du das geschafft hast. Bevor wir so richtig eintauchen in das Thema Führung und Veränderung, möchte ich natürlich wissen, wie wird man eigentlich Transformationsbegleiter und nimmt man es ein bisschen mit auf deinen Weg mit?
Ja, ist eine spannende Frage. Wie wird man Transformationsbegleiter? Und eine Antwort ist, durch sehr viel zulassen und sicher auch durch eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Jetzt haben wir ja immer unter Anpassungsfähigkeit so ein negatives Bild. Man macht irgendwie sich konform. Und ich meine es anders. Es geht, glaube ich, eher darum, Anpassungsfähigkeit zu entwickeln, indem ich wahrnehme, in welchen Situationen ich bin, mich wahrnehme in den Situationen und dann in Handlung komme, ist es stimmig oder nicht. Also ich versuche nicht, die Situation zu verändern, vielleicht an Parametern, die ich nicht verändern kann, sondern ich verändere in mir etwas. Und mein Ausgangspunkt war eigentlich, ich war Geschäftsführungsmitglied, einem großen sozialen Träger. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich führe zu viele Gespräche, da möchte ich nicht auf der anderen Seite vom Tisch sitzen. Mhm. Und für mich war das ein Ausgangspunkt, mich anzufangen, intensiv über hierarchische Führungsstrukturen auseinanderzusetzen, zu lesen, zu versuchen, in die Organisation was reinzuspielen, was schwer war. Mhm. Und mein Weg der Anpassungsfähigkeit war dann eben, selber in Veränderung zu gehen und auch vieles loszulassen, weil ich sehr stark gespürt habe, ich möchte eigentlich in den Weg kommen und Menschen begleiten und in Settings arbeiten, wo es tatsächlich darum geht, dass wir ja in Potenziale kommen, uns sehen, uns erkennen und gemeinsam daraus etwas entwickeln. Das war sicher so der Startpunkt. Und wie das dann so ist, sind so Wege manchmal von vermeintlichen Zufällen begleitet, dann entsteht ein Kontakt oder ein alter Kontakt, man geht ins Gespräch und dann beginnen erste Projekte. So ist eben dieser Weg dahin gegangen, mich jetzt in dem Feld Organisationscoaching, agile Organisationsentwicklung, systemisches Coaching zu bewegen. Und das entfaltet sich wie so ein Stein, der ins Wasser fällt und anfängt, Kreise zu ziehen.
Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, in dem du verstanden hast, was gute Führung heißt?
Das ist eine spannende Frage und ich würde das nicht als Schlüsselmoment bezeichnen, aber als einen ganz wesentlichen, der was auf den Punkt bringt. Ich habe eine Großgruppenveranstaltung gemacht mit ungefähr 150, 160 Menschen, die so im sozialen Bereich arbeiten. Und es ging so um die Fragen von Führung und Zusammenarbeit in dieser Veranstaltung. Und die haben dann in Kleingruppen ein paar Sachen rausgearbeitet und das auf Flipcharts vorgestellt. Und auf einer Flipchart stand drauf, die Führungskräfte sollten doch mal 70% fragen und nur 30% selbst reden und nicht umgekehrt. Und ich fand das sehr, sehr toll und mutig in so einer Veranstaltung, wo auch die ganze Führungsriege dieser Organisation im Publikum saß und das mitbekommen hat, dass es Menschen so auf den Punkt gebracht haben. Und für mich ist das tatsächlich eine Schlüsselfrage, die wir oft in Führung eben vermeiden, weil wir denken, wir müssen das Ganze ja hier steuern. Und dieser Aspekt zu fragen und zu erfahren und zu lernen, das ist, glaube ich, ein eklatant wichtiger. Und insofern war das in diesem großen Setting mit diesen vielen Menschen schon ein ziemlich wirkmächtiges Erlebnis.
Ja. Stelle ich mir schön vor. Also spannend auf jeden Fall.
Ja.
Gerade wenn du sozusagen in diesem Setting auf der anderen Seite
ich selbst
warst.
War Moderator, ne? Ich habe die Veranstaltung moderiert.
Also,
ich gehörte nicht zu diesen Führungskräften.
Okay.
Das nicht, aber ja, es hatte eine Wirkung dann tatsächlich.
Für alle, die Schule im Aufbruch noch nicht kennen, magst du kurz erzählen, was Schule im Aufbruch ist und wie Schule im Aufbruch arbeitet?
Ja, sehr gerne. Der Ursprung von Schule im Aufbruch geht zurück auf Margret Rassfeld, die lange die Schulleitung war in der evangelischen Schule in Berlin-Mitte und angefangen hat, sich die Frage zu stellen, wie können wir eigentlich diese Schule mehr öffnen, wie können wir mehr auch Potenzial und Raum geben der SchülerInnen, wie können wir überhaupt eigentlich lernförderliche Umgebungen schaffen, wie können wir unsere Entscheidungsprozesse verändern, dass wir demokratischer werden. Und sie hat dann in dieser Schule ein Format entwickelt, Friday, mit diesem Format, in dem einfach mal ein Teil des Schulalltags losgelöst wird vom herkömmlichen Unterricht und ein offener Lernraum entsteht. Das waren so die Ursprünge und ein weiterer Ursprung ist das, was auch in vielen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und hier in Niedersachsen ja auch bildungspolitisch nochmal mit einem stärkeren Nachhall vorangetrieben wird, Bildung in nachhaltiger Entwicklung als eine Aufgabe für Schulen, sich im Grunde in dieser Richtung zu öffnen und zu entwickeln, auf der Basis eben der Sustainability Goals der UNESCO. Und jetzt hört man den Begriff nachhaltig und der ist ja gesellschaftlich eigentlich immer sehr eng gefasst auf ökologische Nachhaltigkeit. In dem Ansatz von Bildung in nachhaltiger Entwicklung ist aber weiter gefasst, nämlich es geht um Lernen wir, Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Als zweiten Schritt lernen wir, wenn wir für uns selber Verantwortung übernehmen, Verantwortung für unsere Mitmenschen, die nahen Menschen zu übernehmen. Und im dritten Schritt lernen wir, Verantwortung für den Planeten oder für die Umwelt zu übernehmen. Und das ist im Grunde die Grundlage für Schule im Aufbruch, die sich letztlich als Organisation so aufstellen, dass sie sagen, wir bieten Schulen eine Begleitung an, die sagen, ja, wir wollen versuchen, etwas zu verändern in unserem Schulalltag. Eine Veränderung ist fast zu schwach, uns zu wandeln, damit genau das Raum bekommt. Und im klassischen Schulalltag, jetzt seid ihr schon eine Reformschule hier, aber im klassischen Schulalltag kommt das im Grunde ja nicht vor. In einer getakteten Unterrichtung, fachbezogenen Unterricht ist wenig Raum dafür da. Und wir versuchen, Schulen dabei zu begleiten, dass sie sich selber anfangen, Gedanken zu machen, was können wir bei uns wirklich tiefgreifend verändern, wo können wir andere Lernräume schaffen, die genau darauf einzahlen, ne? Das Lernen ja auch erfolgt nach, wo zieht es uns hin, was ist eigentlich interessant, was möchte ich eigentlich wissen, was brauchen wir für Räume dafür, reichen dann 45-Minuten-Taktungen in einer Stuhlreihenaufstellung der Klassenräume, und alle müssen zu einem festen Zeitpunkt genau das gleiche Wissen haben und abrufen können, was man immer noch viel auswendig lernt und so weiter und so fort. Und genau zu sagen, was können wir davon weglassen, um letztlich diese anderen Räume zu öffnen. Und das sind Experimentierfelder. Und wir begleiten darin zu experimentieren und sich selber Gedanken zu machen, was passt zu unserer Schule. Es gibt kein Standardprogramm. Ne? Das wäre ein bisschen absurd. Dann würde man ja im Grunde genau das machen, was in Schule viel passiert. Wir kippen in eine Gruppe von Menschen ein gleiches Wissen rein, in der Hoffnung, dass sie das in der gleichen Art und Weise abrufen können, sondern wir versuchen sehr stark mit den Schulen zu ergründen, was muss eigentlich bei euch sein? Welche Räume müssen wir öffnen? Welche Gesprächsräume müssen wir vielleicht sogar erstmal öffnen? Und dann zu schauen, was passt zu uns? Und es gibt genug Erfahrungen inzwischen in Deutschland, genug Schulen, die sich schon lange auf den Weg gemacht haben. Es gibt genug auch bildungswissenschaftliche Untersuchungen über Lernen, dass wir wissen, dass vieles, was so in Schulen im Moment läuft, nicht lernförderlich ist. Aber es gibt genug Beispiele, die eben auch zeigen, wie es lernförderlich ist. Wir vernetzen also auch Schulen untereinander und versuchen vor allen Dingen ein Stück weit auch Mut zu machen, diese Entwicklungsschritte zu gehen.
Und damit hast du eigentlich schon die Frage beantwortet, die sich jetzt vielleicht der eine oder andere stellt, wenn wir ja eine reformpädagogische Schule sind, warum brauchen wir eigentlich Schule im Aufbruch oder eine Transformationsbegleitung? Und es ist eben genau das. Jede Schule ist ganz individuell und hoffentlich hören wir nie auf, Dinge neu zu denken, aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen neue Schlüsse zu ziehen und diesen Ort, der Schule ist, zu einem Begegnungsort zu machen für große Menschen, für kleine Menschen, die alle gemeinsam lernen.
Genau.
Du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte noch mal einhaken. Ich dachte eben eigentlich, die Frage, warum macht ihr als Reformschule, holt ihr euch jemand rein, der euch begleitet? Wäre mal spannend, was du dazu sagst. und auf der anderen Seite, ob wir wollen oder nicht, wir entwickeln uns immer weiter. Und ob wir wollen oder nicht, haben wir in dem, was wir tun, immer blinde Flecken. Und es macht manchmal einfach Sinn, Menschen reinzuholen, die Fragen stellen, die wir uns selber nicht mehr stellen. Ja. Auch wenn das vielleicht manchmal unangenehm ist.
Das kannst du gut. Kann ich nochmal dir zurückgeben.
Das ist unangenehme Frage.
Absolut. die Fragen, die spannend sind, würde ich sagen. Die spannenden Fragen, die einen selbst und auch das System dann im Grunde weiterbringen. Was würdest du sagen, was unterscheidet die Begleitung durch Schule im Aufbruch von klassischen Schulentwicklungsprozessen, damit das nochmal so deutlich gegenübersteht?
Ich glaube, man kann das sogar größer fassen und nicht nur auf Schule beziehen. Man kann das fassen auf die Frage, wie wir denken, dass wir Veränderung oder Weiterentwicklung gestalten. Und der Unterschied zwischen dem, was wir machen und einer klassischen Organisationsentwicklung ist, dass ich sagen würde, wir machen kein Change Management. Change Management hat relativ viel Ideen davon, dass man sagt, es kommt jemand, der gibt etwas in ein System rein, das System übernimmt es und dann funktioniert das. Um das vielleicht ein bisschen zu erläutern, was mir sehr hilft dabei und womit ich viel arbeite, ist das Modell der integralen Matrix von Ken Wilber, das man übertragen kann auf vier Räume, die wir haben. Und die vier Räume, die wichtig sind, wenn wir in Veränderungsprozesse gehen, es gibt einen sogenannten Steuerungsraum. Das ist der Raum, in dem wir so Strukturen haben und Methoden und Regeln. Und klassisches Change Management setzt meistens genau da an. Und klassische Führung übrigens auch. Ja, also man sagt, wir verändern jetzt eine Regel. Und dann ist im operativen Raum, also der operative Raum, in dem wir uns zeigen, in unserem Verhalten, also in der Schule, als Lehrkraft und so weiter und so fort, dann werden die Menschen sich schon gemäß dieser neuen Regeln verhalten. Das ist klassisches Change Management. Jetzt wissen wir aber, dass unser Verhalten nur ungefähr zu 10% wirklich beeinflusst und geprägt ist durch Regeln und so weiter und so fort. Und wir vernachlässigen die beiden anderen Räume in einem klassischen Change Management, die aber eigentlich die Grundlage sind, um tatsächlich auch zu Verhaltensveränderungen zu kommen. Das ist der Raum der Selbstentwicklung. Und da geht es um andere Themen, da geht es um unsere tiefe Haltung, um unser Mindset, um Glaubenssätze, um Unbewusstes, um auch tiefe Erfahrungen, die wir in unserem Leben mitnehmen, in unserem eigenen Weg, wie wir erzogen wurden und so weiter. Also genau dieses Feld und den Raum der Beziehungsgestaltung. Da geht es um eine Kultur, die wir miteinander entwickeln, wie wir umgehen. Und das weiß man auch überall, egal wo man hinkommt. Man sieht in Organisationen, ob das Schulen sind oder andere, man sieht ein Regelwerk und man sieht, wie die Menschen sich miteinander verhalten, ungeschriebene Gesetze. Und unser Ansatz ist sehr stark, dass wir einen Fokus auf diese beiden Räume der Selbstentwicklung und der Beziehungsgestaltung legen, weil das eine Grundlage ist. Wenn ich nicht bereit bin, mich selbst zu entwickeln, wir reden über eine Veränderung in Bildung, eine Veränderung der Lehrkraftrollen, bin ich überhaupt noch die wissende Person in Zeiten von KI, ne, die jetzt einer Menge von Schülern Wissen vermittelt? Ist das überhaupt noch so? Wie verändert sich eigentlich die Welt gerade? Oder muss ich meine Rolle verändern als Lehrkraft? Werde ich Begleiterin von individuellen Lernprozessen? Und es kommt weniger darauf an, was ich da reingebe, sondern wie ich einen Raum halte, dass Kinder sich entfalten und entwickeln können und natürlich schon auch zu Lernergebnissen kommen. Ne? Und das geht ja nur, wenn ich bereit bin, den Raum der Selbstentwicklung aufzumachen. Wenn ich nicht bereit bin, den aufzumachen, dann kann ich noch so viele schöne Regeln ändern, dann kann ich Lernbüros einführen, dann kann ich Ziffernoten abschaffen, whatever. Das wird nicht funktionieren. Und insofern ist unser Ansatz der, und das ist für mich der entscheidende Unterschied zwischen einer Transformationsbegleitung, die wirklich echten Wandel ermöglichen möchte, und einem klassischen Change Management, dass wir uns genau eben erstmal mit der Öffnung für eine Selbstentwicklung befassen, mit der Frage, wie wollen wir hier miteinander umgehen, und dann uns überlegen, was passt denn jetzt an Regeln, Ideen, Vorstellungen, Veränderungen von Lernformaten dazu. Und ein zweiter ganz wesentlicher Punkt ist noch, wir sind sehr gewohnt, in so einem Projektmanagement zu sagen, okay, wir machen ein Projekt mit Meilenstein und Maßnahmen und dann sagen wir, Meilenstein A soll in 5 Monaten fertig sein und Meilenstein B in 7 Monaten. Und am Ende haben wir genaue Maßnahmen formuliert, die genau zu einem bestimmten Stichtag in einer Zukunft, die wir ja gar nicht absehen können, erfüllt werden sollen. Ja? Und wir wundern uns oft, dass es dann eben nicht so ist. Und es gibt verschiedene Reaktionen, dass man halt sich hinbiegt, dass man den Meilenstein erfüllt, weil es könnte ja sanktioniert werden, wenn ich es nicht tue. Und dass man am Ende eher dafür sorgt, dass man lauter grüne Haken an seine Maßnahmen kriegt, ob sie so gelaufen sind oder nicht. Das heißt, wir machen ständig in so einem klassischen Projektmanagement Annahmen in der Zukunft, die wir nicht kennen. Und wir verfolgen im Grunde einen anderen Weg. Wir sagen, wir gehen viel schneller in Erprobungen. Das heißt, uns leitet das Prinzip good enough for now and safe enough to try. Also gut genug für jetzt diesen Moment ist das, was wir uns überlegen. Gut genug für jetzt mit dem Wissen, was wir jetzt haben. Und sind wir sicher genug, einen Schritt zu machen? Und wann verabreden wir uns? Nicht erst irgendwann in 2 Jahren, sondern vielleicht in 4 Wochen, vielleicht in 8 Wochen oder 12 Wochen, um mal zu gucken, wie laufen wir gerade? Was passt davon, was nicht? Was für Erfahrungen haben wir jetzt in dieser Realität, in dieser Zeit gemacht, die wir eben integrieren müssen in das, was wir tun? Das sind so diese 2 wesentlichen Punkte, die, glaube ich, einen Unterschied ausmachen zu so klassischen Ideen. Vielleicht noch ein Satz. McKinsey hat herausgefunden von der Zeit, dass ungefähr 2 Jahre, nachdem die raus sind aus Unternehmen mit ihren Organisationsentwicklungs- und Beratungsgeschichten, dass die Menschen wieder genau das machen wie vorher. Und die Idee halt, in den Wandel zu kommen, bedeutet, das zu vermeiden, weil man halt nicht irgendwas in ein System reinkippt und dann ist man wieder weg, sondern dass man halt wirklich sagt, wir initiieren diesen Raum von Selbstentwicklung, von Beziehungsgestaltung, von Kulturentwicklung, um dann das Passende zu finden.
Als Beispiel fällt mir natürlich ein, die Veränderung zum Februar letzten Jahres in der Grundstufe 2. Letzten Schuljahres war ja dieses Jahr. Wo ganz viel vorgedacht war vom Team und ganz viel vorgearbeitet war, aber auch immer in Annahmen, in Überlegungen, man gar nicht wusste, wird das so sein, wie wir uns das ausgedacht haben oder nicht. Und das Team, das gewagt hat, das zu tun, diesen Schritt zu machen. Ich hatte auch schon eine Folge mit Ina auch, genau, um darüber zu sprechen. Du hast ja auch das Team begleitet zu der Zeit. Magst du mal kurz sagen, was so dein Eindruck war und wie die eigentlich so in diesen Mut gekommen sind, das auch zu tun?
Das ist ganz schön, dass du genau darauf hinweist, auf diese Entwicklung, weil also die mich auch richtig berührt hat. Da sind genau eine ganze Menge Sachen gelungen. Und du hast ja auch so ein bisschen gesagt, wir wollen ein bisschen über Führung auch reden. Die, glaube ich, Indikatoren sind, dass solche Prozesse funktionieren können. Bei all dem, dass natürlich auch immer was noch mal ein bisschen anders sein könnte. Aber eine Sache war relativ klar. Es gab einen relativ guten, klaren Rahmen, also eine Orientierung. Ne? Wo wollen wir hin? Und auch eine gewisse Orientierung in Form einer Vorbereitung für die Workshops, in denen dann im Grunde ausgearbeitet wurde, wie dieser Veränderungsprozess umgesetzt werden soll im zweiten Halbjahr. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und aber neben so einer faktischen Orientierung offensichtlich auch eine menschliche Orientierung. Ja, die ist dann wieder nicht so gut greifbar, ne, sondern es ist entstanden, dass diese Gruppe für sich erkannt hat, wir wollen da in so einen Prozess gehen. Das halte ich für zwei sehr wesentliche Voraussetzungen, warum das geklappt hat. Ich hatte auch den Eindruck aus den Workshops, dass da wirklich Menschen zusammensaßen, die Lust haben, wir ringen und wir sind auch neugierig, wir haben eine Offenheit, wir gucken in andere Schulen, was machen die hier und da und dort, was können wir mitnehmen und was passt zu uns. Also da ist so eine, glaube ich, durch diesen Rahmen, der entstanden ist, durch den Raum, ein sicherer Raum entstanden, dass sie gesagt haben, ah, wir dürfen auch. Ja, wir dürfen auch in den Austausch treten, wir dürfen überlegen, wir haben dann die Freiheit in den Arbeitsgruppen, zu denen wir uns gefunden haben, da auch wirklich das zu entwickeln, was wir gerade denken oder was wir erfahren haben oder mit unserem Wissen in Verbindung bringen, was passen könnte.
Und ich glaube auch, wir dürfen scheitern, ne? Das war ja auch so ein Aspekt.
Ja, genau. Da sind wir genau bei diesem good enough for now, safe enough to try. Es war nicht die Anforderung an die Gruppen, ihr müsst ein perfektes Rollout vorbereiten. Mhm. Ja. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Sinnhaftigkeit klar war. Da kommen wir zum eigentlich auch nochmal ganz wichtigen Aspekt in Transformation. Ist uns ein Sinn klar? Machen wir was, weil irgendjemand will, dass wir es tun? Oder ist ein Sinn klar? Und ich glaube, bei der Gruppe, die da zusammensitzt, so in meiner Beobachtung ist der Sinn, wir sind eine Reformschule, wir erleben in klassischen Bildungswegen, dass da Grenzen sind. Wir sehen einen Sinn darin, die Räume zu verändern, damit Lernkulturen sich verbessern. Das war sehr stark und das ist dann stärker als die Angst, mit irgendwas zu scheitern. Und am Ende des letzten Workshops, der war ein paar Tage vor Halbjahresveränderung, also man ja auch, ihr seid mutig, ja. An dem letzten Workshop habe ich zum Ende die Gruppe aufstellen lassen im Raum mit so einer Skalierungsfrage. Ne? Stufe 1, oh, ich bin ganz, ganz unsicher. Ich weiß gar nicht, wo das hingeht und eigentlich.
Ich will nicht.
Und Stufe 10, yeah, let's go. Und es stand niemand bei der 1 und es stand auch niemand bei der 10. Mhm. Ja? Es gab eine Ballung in der, ich sag mal so, zwischen 5 und 7, ne, ein paar auch drunter. Und dann hat jede Person nochmal ihre Stimme in den Raum geben können. Mhm. Warum stehe ich, wo ich stehe? Und allein dieses Aussprechen, auch von denen, die jetzt eher Richtung 1 standen, dass sie sagen könnten, ja, ich glaube, wir haben viel vorbereitet, aber ich sehe auch noch viel Arbeit und ich habe auch einfach, boah, ein bisschen Angst, wie das klappen wird. Mhm. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt. Geben wir genau dem auch Raum oder sagen wir, nee, das deckeln wir lieber weg, ja, Ängste, Befürchtungen oder Sorgen, weil wir müssen ja. Mhm. Wir sind ja trotzdem da, wir sind ja nicht weg. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum dann Sachen erfolgreich werden, weil ich nicht die Scheu haben muss, etwas vielleicht verbergen zu müssen oder nicht sagen zu dürfen. Und was da sicher ganz klar war, und das war auch ein starker Impuls so meinerseits in diesem Prozess, wirklich zu sagen, Leute, es geht nicht um eine eierlegende Wollmilchsau, das geht auch in dem Rahmen gar nicht, in der Zeit gar nicht. Seht immer zu, dass ihr was habt, wo ihr einen Startpunkt findet Und der wichtige Punkt ist dann nicht einfach zu sagen, es läuft, sondern dann zu sagen, jetzt gehen wir in die nächste, man nennt es Iteration, in die nächste Schleife. Wir reflektieren, wie läuft's, was lassen wir weg von dem, was wir machen, was verändern wir, was behalten wir bei. Und sich so einen Rhythmus zu überlegen, wann ist es sinnvoll, das immer wieder zu reflektieren, damit nicht irgendwann die Sachen so
Und
auseinanderlaufen.
das haben sie tatsächlich auch getan. Also ich meine, die Dinge, die ich benennen kann, die sind jetzt so ganz offensichtlich und die haben was mit den Räumen zu tun, ne?
Ja.
Dass die Lernbüros stark verändert wurden. Aber da sind auch ganz viele pädagogische Dinge, wo ich gar nicht so viel involviert war. Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass die Arbeitsweisen auch nochmal angepasst wurden in Beschreibung und in Ausgestaltung, also immer wieder zu
Genau.
gucken und auch die TutorInnen-Gespräche immer wieder
Ja.
reinzugehen und immer wieder zu gucken, was können wir verbessern, was können wir verändern. Das ist wirklich toll. Inwieweit ist das auch ein Gelingen von Führung? Und was sind Führungsstile, die so ein Lernen fördern?
Ich rede inzwischen eigentlich nicht mehr gerne von Führungsstilen, sondern von Führungshaltungen. Und es ist schon spannend, in so einem Feld auch zu gucken. Und das geht dann relativ auf, auch mit was für einer Haltung bin ich letztlich unterwegs. Also, ich sag mal, was überhaupt nicht dienlich ist, wäre eine Führungshaltung. Eigentlich weiß ich genau, wie es gehen soll. Und ich habe das genau vorbereitet und ich will die Ergebnisse, die ich erwarte. Ich will. Und das andere ist Mist.
Also ein Projektplan.
Ja, also klassisch, ne? Also wenn man sagt, okay, das und das und das sollt ihr machen, jetzt brauche ich eigentlich nur FunktionsträgerInnen, die genau das ausführen. Ja. Jetzt von euch als Leitung, Geschäftsleitung oder Schulleitung, erstmal zu sagen, wir schaffen einen Raum und da ist auch Raum für solche Workshops zur Selbstarbeitung. Das ist im Grunde ein Führungsstil, der im Grunde ein einladender Führungsstil ist, der sagt, wir wollen im Grunde auch die Ganzheit in diesem Team wirken lassen, die Menschen mit ihren eigenen Potenzialen. Ja, wir wollen ja, dass die SchülerInnen besser in ihre Potenziale kommen, wenn aber die Lehrkräfte nicht in ihre Potenziale kommen können. Wie soll das funktionieren? Ja, also wir schaffen einen Raum, erstmal einen Zeitraum, ja, in dem Schulalltag, der ja trotzdem weiterläuft. Wir sind ja nicht irgendwie im Experimentierfeld auf der grünen Insel und die KMK sagt auch, Schulen sind Reallabore und in Reallaboren sollen Entwicklungen passieren. Geht gar nicht anders, ne? Also ihr schafft einen Zeitraum, dass eine Gruppe von Menschen auch wirklich ins Arbeiten kommen kann. Nicht irgendwie eine Stunde Freitagsnachmittagsbesprechung und jetzt schaltet mal schnell um, ne? Sondern diese Räume zu schaffen. Ihr schafft den Raum zu sagen, das, was ihr entwickelt, ist das, was dann auch in die Erprobung geht. Ja? Also nicht das, was wir genau wollen. Wir machen euch Vorgaben und jetzt arbeitet ihr das nur aus. Natürlich in einem Rahmen. Und dann bin ich wieder beim Sinn. Es gibt ein Schulentwicklungsziel. Ne? Das ist das eine. Und es gibt gesellschaftspolitische, bildungspolitische Anforderungen. Das ist das andere. Schulen sollen Aspekte von Bildung und nachhaltiger Entwicklung integrieren und sollen sich weiterentwickeln. Das ist, da kommen wir nicht drum rum. Ja? So, das ist ein Setting, das da ist. Und letztlich ist dann der wichtige Punkt, als Führung auch eventuell damit zu leben, dass diese Menschen dann vielleicht was nicht genau so entwickeln und in die Erprobung bringen, wie ich es mir vorstelle. So, das heißt, der Aspekt der Selbstentwicklung in Transformation beginnt bei der Bereitschaft und Führung, sich selbst zu entwickeln, indem man sagt, ja, ich würde es so machen, aber die machen es so. Haben wir hier ein großes Risiko für die Organisation? Nein, go for it. Ja. Ich kann vielleicht nochmal sagen, ich möchte euch noch einen Aspekt mitgeben, aber wenn ich den Raum öffne, dass Menschen selbst was entwickeln, dann kann ich Beratendes tun. Und dann muss ich sie lassen oder ich muss mich stärker aber als ein Teil von allen einklinken. Ne? Und natürlich habe ich eine Verantwortung, dass kein Schaden der Organisation passiert. Ja? Also ich sag mal so, wenn die jetzt sagen würden, wir unterrichten nur noch einen Tag die Woche und den Rest sollen die Kids machen, was sie wollen, dann ist ein Veto auch von Führung erforderlich. Ich habe jetzt überspitzt. Ne? Das schon. Also, aber Führung greift ja oft viel, viel früher ein, weil sie was will und sie will, dass andere Menschen genau das so tun. Da geht es noch lange nicht darum, halte ich einen Raum, in dem Entfaltung passieren kann, und achte ich darauf, was müssen wir beachten gesetzlich von Rahmenbedingungen und wo könnte ein Schaden passieren, weil vielleicht die Menschen zum Beispiel finanzielle Dinge oder so nicht ganz so wissen wie ich. Und ich kann aber diese Fragen vermeiden, indem ich halt sehr viel mit sehr viel Transparenz, sehr viel Wissen und Informationen reingebe, damit die damit arbeiten können.
Jetzt sind Schulen komplexe soziale Systeme,
ja,
würde ich sagen, mit vielen jungen Menschen, die hier einfach tagtäglich sind und die ja angewiesen sind auf die Erwachsenen, die hier sind, und die Erwachsenen mit dieser Grundidee auch was zu verändern, was zu verbessern, nochmal neu zu denken und so weiter. Und vielleicht ist nicht jeder gewillt, sich da so hinzugeben, dem, weil er vielleicht sagt, hey, eigentlich, es läuft doch total Bombe, wir machen doch alles, was wir machen, ist so gut, und wir sind ja schon viel besser als ganz viele andere Schulen. Ja. Warum sollen wir denn jetzt was verändern? Und mit diesen Widerständen bist du bestimmt häufiger auch konfrontiert. Genau. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Es hat ja eine Frage damit zu tun, wie sehr brauche ich einen für mich, den ich mir geschaffen habe, ganz sicheren Rahmen, in dem alles klar ist, weil in dieser komplexen Welt, ich mache es jetzt nochmal noch größer, mit diesen vielen, ich nenne es nicht mehr Risiken, sondern ne, ein Risiko kann man bemessen, kann man Maßnahmen entwickeln, um damit umzugehen. Mhm. Aber die Welt wird immer unsicherer.
Ne? Das sind ja Gefahren eigentlich.
Ne? Ja, genau. Wir leben in einer unsicheren Welt. Mhm. Und eine Reaktion darauf ist, diese große Komplexität zu versuchen zu reduzieren, indem ich halt mir einen Rahmen stecke, in dem Dinge passieren sollen.
Und ich es auch kontrollieren kann.
Und ich es vermeintlich kontrollieren kann, sage ich direkt, weil das können wir sowieso nicht. Und viele Widerstände, ich habe vorhin schon mal darüber gesprochen, also die Veränderung der Rolle als Lehrkraft, die einhergeht mit solchen Prozessen, die aber sowieso einhergeht. Ja, wir können nicht so tun, als gäbe es nicht eine immer leichtere Form, Wissen zu generieren. Ja, wir können nicht mehr so tun, als seien wir die Wissenden. Ne? Aber das ist, glaube ich, oder auch so meine Erfahrung, auch ich bin ja in vielen Schulen inzwischen unterwegs, ist für manche aber die Identität. Und jetzt wird die irritiert. Wie, ne? Also durch diese Ideen, die hier aufkommen, wird meine Identität irritiert. Und ich war selbst als Lehrerin Schülerin, dann war ich an der Uni, dann war ich im Referendariat und jetzt bin ich in der Schule als Lehrkraft. Und eine Frage ist für mich, kriegen wir solche Räume geöffnet, in denen wir anfangen können, zu sagen, ja, ich bin irritiert. Das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist neu für mich. Ich habe eigentlich eine andere Vorstellung und ich muss jetzt damit klarkommen, dass sich in meinem Berufsfeld was ändert. Ja? Und ich glaube, viele Widerstände rühren eher genau daraus. Machen wir sie besprechbar oder nicht? Mhm. Ne? Und es kann auch sein, und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der Wunsch, wir nehmen immer alle mit. Sollen alle mitkommen? Ja, die Einladung muss sicher da sein. Ne? Die Einladung muss da sein. Aber es kann sein, dass für manche ein solcher Weg eben kein Weg ist. Mhm. Ne? Und wie gehen wir dann miteinander um? Ja, wird es dann, das provoziert oft eine Hilflosigkeit bei Führungskräften, und aus Hilflosigkeit fallen wir zurück in sehr direktive Führungsformen. Oder vielleicht auch wir rutschen in eine persönliche Ebene. Ich fühle mich persönlich angegriffen und auf der anderen Seite ist eventuell auch sehr stark irgendwie, ich bin eigentlich gefangen in meinem persönlichen Bild. Ich bin in dem Moment nicht mehr in der Lage, mein Bild zu weiten. Ne? Und habe ich dann die Haltung, der ist nicht mehr gut oder die ist nicht mehr gut, also personalisiere ich es, oder stelle ich fest, wir erleben jetzt eventuell Verhaltensweisen, die schwierig sind in dem Gesamtkontext unserer Entwicklung. Und ich mache es nicht an den Menschen fest. Und es kann sein, dass man sich auch trennt. Und dann ist die Frage, wie schafft man das würdevoll? Ne? Mhm. Also indem man zum Beispiel sagt, ich sehe dich als Mensch, du bist eingeladen mitzumachen, das ist unser Weg und wir haben den gut begründet und wir gehen den, ob mit dir oder ohne dich. Was brauchst du, um mitzugehen? Und irgendwann, wenn das, kann es auch sein, dass aus dem was brauchst du, um den mitzugehen, nichts erfolgt. Und dann muss man sich die Frage stellen, okay, und wie können wir jetzt miteinander umgehen, dass du aber auch unseren Weg nicht störst auf der einen Seite oder dass wir für dich einen Ort finden und der kann auch außerhalb der Organisation sein, wo du eher Menschen findest und einen Rahmen, der zu dem passt, in der Haltung, in der du unterwegs bist.
Das bedingt, dass beide Seiten, glaube ich, sehr ehrlich sind mit sich und mit der, ja, mit der Situation.
Genau, und was das, man nicht erwarten kann, das, ne, weil also wir können uns das wünschen, dass unser Gegenüber das so offen auffasst, aber wir können ja nicht das in dem Sinne das Verhalten beeinflussen. Aber ich kann es für mich selber tun. Ne?
Ja, vielleicht ist das eigentlich die richtige Anschlussfrage. Deiner Meinung nach Führung, welche innere Haltung braucht Führung?
Meine Idee oder mein Bild von Führung ist im Grunde, dass ich eine Haltung habe, dass ich einen Raum halte und die Verantwortung auch habe, einen Raum zu halten, in dem sich Menschen, Mitarbeitende ein Stück entfalten können in ihren Potenzialen. Und dass ich Dinge hineingebe in den Raum, weil ich vielleicht auf meiner Führungswarte her natürlich andere Informationsquellen habe und so weiter und so fort. Aber indem ich auch ein Stück weit ein Vertrauen entwickeln kann, dass Menschen im Grunde die Idee haben, wirksam sein zu wollen und eigentlich ja auch, also keiner, glaube ich, kommt an seinen Arbeitsplatz und sagt, ich will hier das alles zerstören, sondern dass eigentlich eine Idee da ist, wir wollen doch hier was gemeinsam gestalten. Und dann ist eine Führungshaltung verlangt, die sagt, okay, wir machen Räume auf, damit wir überhaupt uns erstmal sichtbar machen können mit dem, was da ist. Und sicher ist irgendwann auch, und das gehört auch dazu, als Haltung zu sagen, ja, aber es gibt eben auch Punkte, die sind dann gerahmt. Wir werden nicht in den Unterricht aus dem 19. Jahrhundert zurückfallen, überspitzt gesagt. Wir müssen schon in der Verantwortung für unsere Bildungseinrichtungen auch Wege gehen. Sonst sind wir irgendwann nicht mehr da. Und die Verantwortung habe ich auch als Führungskraft. Und dann ist aber die Frage, wie gehen wir letztlich wieder damit um? Und wie schaffen wir einen Raum, die Frage reinzugeben, wie machen wir das? Also eigentlich finde ich zum Beispiel das, was in der Grundstufe 2 passiert, ist es genauso, wie ich sagen würde, das geht in die Richtung der Haltung, die ich als Führungskraft brauche. Weg davon auch dann, wenn Konflikte auftreten sollten, zu personalisieren oder auch zu denken, die müssten das doch jetzt auch alle genauso verstanden haben wie ich. Ne? ich brauche was sehr Coachendes, Moderierendes, aber auch was Orientierunggebendes, eher darin, dass ich im Grunde authentisch bin und überzeugend in den Werten, die ich versuche zu vermitteln, dass sie auch sehr deutlich sind, da keine Diskrepanzen. Es wird immer weicher, ne? Also je weiter man in so eine Haltungsstufe kommt, desto weicher wird es, desto schwerer ist es beschreibbar. Ne? Aus so einer rational-funktionalen Haltung würde man sagen, so hier ist die Aufgabenliste, halt die ab, leg die mir wieder vor, wenn du fertig bist. Und wenn du was nicht weißt, dann kannst du mal kommen und dann weiß ich ja die Antwort für dich. Ne? Das kann man...
So ist es nicht.
Ja, genau. Das kann man auch leichter beschreiben. Das wird man immer schwerer beschreiben können. Es hat viel mit Menschenbildern zu tun und mit der Frage, vielleicht um es auf den Punkt zu bringen, schaffen wir es, eine sinn- und menschenorientierte Führung? Also wir sind an einem Sinn orientiert. Wie verändert sich Bildung? Was braucht es eigentlich, um Bildungsräume zu schaffen, damit Lernprozesse gut laufen? Wir wissen es aus der Lernforschung. Da sind so viele Ansatzpunkte. Und Menschenorientierung bedeutet im Grunde, schaffen wir Räume für Begegnung, Austausch, um gemeinsam in Entwicklung zu gehen.
Das ist schön zusammengefasst, mag ich gar nicht sagen, aber schön, schön gesagt. Mich gerade selbst ganz tief in die Selbstreflexion geschickt.
Das ist schön, dass du das sagst. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Ne? ich habe vorhin so ein bisschen das Bild ja gezeigt, dass an vielen Stellen Führungskräfte so ein bisschen das Gefühl haben, ich habe eigentlich gar nichts zu tun mit dem ganzen Geschehen und jetzt lege ich hier einen Hebel um und steuere das wie eine Maschine. Mhm. Wir haben sehr stark das Bild, wir steuern das wie eine Maschine. Und genau das zu lassen, zu wissen, das ist nicht so. Mhm. Ich kann nicht einen Hebel umschalten und die Menschen machen dann genau das, was ich denke, was sie sollen. Sondern ich muss eigentlich anfangen, mit dem Aspekt der Selbstentwicklung, diesem Raum der Selbstentwicklung, muss ich starten als Führungskraft. Und dabei geht es nicht darum, perfekt sein zu müssen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, auch zu sagen, wir haben oft so diesen Anspruch, ich darf da auch Fehler machen, ja. Ich lerne ja auch, ja. Wir sind auch in gewisser Weise ja geprägt, wie Führung eigentlich sein soll und haben dann eine ganze Menge Glaubenssätze. Wenn ich aufhöre, die zu leben, weil ich Räume aufmache, bin ich ja auch erstmal unsicher. Ne? Zeige ich die Unsicherheit oder ist es eine Schwäche? Darf ich die zeigen? Lade ich damit ein, vielleicht, dass andere auch eher in Unsicherheiten zeigen und nicht vielleicht in ein impulsives Verhalten geraten? Und öffne ich dann die Frage, wie machen wir es jetzt zusammen? Ich sehe dich, aha, das sind deine Aspekte, guck mal, das sind meine Aspekte, wie machen wir es jetzt zusammen? Und das ist mein Job als Führungskraft, genau das zu initiieren.
Wie erlebst du das bei uns? Was ist besonders spannend oder was ist sehr typisch oder wie würdest du das in all den herausfordernden und auch typischen Dingen beschreiben?
Ich erlebe bei euch genau das, was eigentlich gar nicht verwunderlich ist. Dass wir haben jetzt dieses eine Beispiel der GS2, dass an Stellen total viel Entwicklung passiert und an anderen ist auch Blockade. Ich erlebe bei euch auch manchmal schon auch dieses, boah, wieso geht denn das jetzt nicht besser und wir wollen das anders. Und es gibt hier bei euch im Haus Widerstände, die an anderen Schulen auch stattfinden. Eigentlich genau das, wenn ein System anfängt, in Bewegung zu gehen, fängt es an, in Reibung zu gehen. Mhm. Und die brauchen wir auch. Ja, ohne Reibung passiert eigentlich keine Entwicklung. Es wäre sehr merkwürdig, wenn irgendwie so allglatt geschliffen, alle wüssten und wir rennen alle in eine Richtung. Das geht ja gar nicht. Also insofern denke ich auch manchmal, so ein Punkt auch, vielleicht ein bisschen die Sorge zu nehmen, es ist alles ganz, ganz, ganz schlimm. Wir haben sowieso als Menschen sehr schnell ja diesen Blick auf das, was nicht funktioniert und da kreisen unsere Gedanken viel leichter drum. Und das überhöhen wir manchmal auch, weil wir dem viel mehr Raum geben. Und zu sagen, ja, es gehört auch irgendwie dazu. Und es kann auch dazu gehören, dass nicht alle, die jetzt hier an Bord bleiben. Auch das wäre nicht schlimm, wenn es gelingt, würdevolle Wege zu finden, auseinanderzugehen. Und nicht welche, wo man im Grunde in so einer Konfliktspirale erstmal aufsteigt und dann mit vielen Verletzungen, sowohl die zurückbleiben, wie auch die gehen, auseinandergeht. Es kann auch sein, dass in so einem Prozess, und wir klammern uns immer so, dass wir genau wissen wollen, wie was funktioniert, ne? Dass man einfach auch immer wieder auch in Situationen ist, wo man es erstmal nicht weiß und wo man vielleicht auch ein bisschen schlingert. Ja. Und die Frage ist immer, machen wir das besprechbar? Machen wir genau diese Dinge besprechbar? Und ich glaube, wenn euch das gelingt und immer wieder diese Dinge besprechbar zu machen, bevor man dann im Führungsverhalten zurückfällt, vielleicht sagt, jetzt wollen wir es aber doch so. Ja. Was auch vielleicht mal passieren kann, aber kriegt ihr es mit, ne? Und ändert es ihr dann wieder. Vielleicht manchmal ist es auch so zu denken, okay, wir müssen mal hier ein bisschen Tempo rausnehmen und da kann vielleicht ein bisschen in einer anderen Richtung kann auch was schneller gehen als gedacht. Also, dass man im Grunde so organisch bleibt miteinander. Ja. Ich glaube, alles, was hier passiert, ist nicht, auch im Vergleich mit anderen Organisationen, anderen Schulen, ist jetzt nicht irgendwie eine Katastrophe oder so. Ne? Im Gegenteil, ja, es ist gut, wenn es sichtbar wird, weil da sind die Sachen ja sowieso egal.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt wirklich, wenn wir jetzt mal draufschauen auf die letzten anderthalb Jahre, dann ist das echt eine Entwicklung, echt ein Prozess. Also nicht nur das, was nach außen hin spürbar ist für die SchülerInnen, die Veränderungen, die sich auch räumlich jetzt zeigen oder auch inhaltlich, konzeptionell, auch wie wir miteinander sind, wie das Leitungsteam miteinander ist, wie sehr wir uns jetzt schon als eine Schule verstehen in diesem Schulentwicklungsprozess und zu Beginn eher wirklich so in den Stufen unterwegs waren. Das sind einfach unfassbar tolle Entwicklungen und da ist natürlich auch noch Potenzial für noch viel, viel mehr.
Eine gute Nachricht ist, ob wir wollen oder nicht, wir entwickeln uns ja sowieso immer weiter. Wir können gar nicht damit aufhören, ne, als Menschen. Das ist ja ein Stück weit auch was uns antreibt und zieht. Die Frage ist halt, machen wir auch die Schmerzpunkte darin sichtbar? Dürfen die sein? Darf man auch mal Irritationen haben? Können wir das aushalten? Kriegen wir dann aber immer Wege, und das richtet sich an alle letztlich, ne? In welcher Art und Weise artikuliere ich meinen Widerstand? In welcher Art und Weise gebe ich einen Einwand rein? Bin ich in der Lage zu sagen, ah, ich spüre hier erstmal überhaupt was in mir, und da bin ich sofort in der impulsiven Reizreaktionskette, ne?
Und interpretiere und
kann ich mich selber in meinem Verhalten beobachten, in meinen Empfindungen, bevor ich in eine Reaktion gehe, kann ich sagen, ja, ich habe hier Kritikpunkte, aber ich kann das auch artikulieren, ohne persönlich angreifend zu werden, weil ich an der Stelle dann sage, ja, da ist ein Kritikpunkt und das macht auch was mit mir. Ich spüre in mir eine Emotion und ich kann die benennen aus einer Ich-Perspektive, oder muss ich die als Angriff einer anderen Person an den Kopf werfen? Also es geht nicht darum, dass es nicht Widerstände geben. Es muss Widerstände geben, weil das sind eigentlich die Prüfpunkte mit der Frage auch, sind wir wirklich gerade an der Schwelle, dass es sicher genug ist, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Ja? Das sind die Prüfsteine. Aber wie bringe ich die eben rein? Bringe ich die konstruktiv rein, auch mit einem Vorschlag, oder bringe ich die irgendwie angreifend rein? Ne? Also das sind die Punkte, die normal sind. Und wie können wir es lernen, dass wir eher auf diese Seite kommen, nicht zu personalisieren, wertzuschätzen, vielleicht an manchen Stellen auch nochmal zu sagen, okay, da ist ein Widerstand, da und da, da. Was machen wir jetzt damit? Legen wir das mal alles auf den Tisch? Versuchen wir jetzt, in Lösungsräume zu kommen? Ne? Das sind, gehört dazu. Geht nicht ohne.
Jetzt kennen wir uns schon eine Weile und wir haben jetzt so viel über Führung und über Schule gesprochen. Was ich dich noch nie gefragt habe, ist, wie würde für dich eigentlich die perfekte Schule aussehen?
Gute Frage. Also die perfekte Schule wäre sicher eine, die nicht fertig ist. Ja, sondern die perfekte Schule wäre für mich eine, in der im Grunde eigentlich genau das lebt, in der Menschen sind, die sagen, auf einer Ebene, wir haben den Raum aufgemacht, weil wir eine gemeinsame Sinnorientierung gefunden haben, den wir auch immer mal angucken, der kann sich nämlich auch verändern. Und jetzt versuchen wir tatsächlich, uns diese Frage zu stellen, das, was in BNE eigentlich drinsteckt, wie begleiten wir eigentlich junge Menschen dabei, dass sie die Gesellschaft von morgen gestalten können? Und das ist unsere Kernfrage, das ist das, was uns zieht. Und was wir dann genau machen, kann sehr unterschiedlich sein, kann sich auch verändern. Aber sind wir auf diesem Fundament miteinander unterwegs? Und die perfekte Schule wäre jetzt nicht eine, wo ich jetzt sagen würde, die macht Lernbüros oder flexiblen Startzeit oder sowas, sondern das ist die Schule, bei der alles, was sie machen, auf genau diesem Fundament basiert, dieser Frage, wie begleiten wir in dieser unsicheren Welt mit so vielen Herausforderungen, die ja zunehmen und nicht weniger werden, Menschen, junge Menschen, dass sie selber sicher genug sind und Gesellschaft gestalten, hoffentlich ein bisschen in andere Richtungen als im Moment so viele Trends laufen.
Schön. Schönes Bild. Gefällt mir gut. Ich habe mit jedem Gast so eine Schnellfragerunde. Ganz knapp und kurz darfst du antworten. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Präsenz oder Remote?
Schwer zu beantworten, ich schätze beides inzwischen, aber wenn es richtig zur Sache geht, dann lieber Präsenz. Also zur Sache auch positiv, ne? Da passiert was. Ja.
Lieblingsphase in einem Veränderungsprozess?
Wenn ich merke, dass was passiert, das ist jetzt sehr unspezifisch, aber das merkt man, das spürt man. Das ist nichts, wo ich sagen kann, das ist jetzt kognitiv, da ist irgendwas erreicht, sondern ich merke, boah, die sind jetzt unterwegs.
Ein agiles Prinzip, das du nie wieder missen möchtest?
Zuhören. Und zwar richtiges Zuhören. Deutliches Zuhören. Bei der anderen Person sein.
Wenn du selbst nochmal Schüler wärst, in welchem Fach würdest du gerne lernen?
Kunst.
Dann habe ich noch eine visionäre Frage, bevor wir zum Abschluss kommen. Wenn du eine Sache an der Art, wie Schule geführt werden, ändern könntest, sofort verändern könntest, dass alle Schulen das sofort verändern, was wäre das?
Dann wäre das, dass alle Menschen, die in Schulen Führungspositionen übernehmen wollen, die Bereitschaft erklären müssen zur Selbstentwicklung und erst sich damit auseinandersetzen, um sich selber überhaupt besser zu erkennen und zu kennen und verstehen, dass im Grunde so eine Leitungsposition nicht was ist, wo ich irgendwas durchreiche, sondern wo ich halt genau einen Raum öffne und halte, damit Entwicklung passieren kann.
Und zum Abschluss gibt es immer einen Satz, den der Gast vervollständigen darf. Und der ist: Schule ist für mich.
Der Ort, an dem es uns gelingen kann, zukunftsmutig Gesellschaft zu gestalten.
Die Zeit ist ein klein bisschen verflogen gerade. Ich könnte noch ein paar Stunden sprechen. Lieben Dank, Laurenz, für das Gespräch und die Impulse, die uns helfen, die vielleicht auch anderen Schulen helfen, wirklich als lernende Organisation sich zu verstehen und weiterzudenken. Und ich danke natürlich, ich danke allen, die zugehört haben. Bleibt neugierig, bleibt mutig und werdet mutig und lernt weiter. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.